Guten Morgen, es ist Samstagmorgen, kurz nach 11 Uhr. Herzlich willkommen zum neuen Online-Talk mit Daniel Fiene.
Und Herrn Pähler bei D-Radio Wissen. Ja, und es ist schon irgendwie komisch und zugleich interessant. Und zwar, dass der Tod des Gründers eines IT-Konzerns für weltweit eine öffentliche Bestürzung und Anteilnahme gesorgt hat.
Als Steve Jobs am 5. Oktober 2011 starb, ging eine Welle der Trauer durch die digitale Welt. Nicht nur auf Facebook, nicht nur auf Twitter. Viele Kunden drückten ihre Gedanken in den Apple Stores aus und selbst Konkurrent Google gedachte Jobs auf der eigenen Suchmaschinen-Startseite.
Wie sehr Steve Jobs mit seinen Ideen und den von ihm vorangetriebenen Produkten den digitalen Wandel und letztlich den Alltag von uns geprägt hat, wird wohl erst künftig durch sein Fehlen deutlich. Doch was steckt hinter dem Phänomen Steve Jobs?
Ja, hat er durch seine Arbeit den digitalen Fortschritt wie kein anderer gefördert oder durch strikte Regeln und Marktmacht vor allem den finanziellen Interessen des Unternehmens anstatt der Gesellschaft gedient? Ja, und welchen Einfluss haben Jobs Ideen tatsächlich auf unseren Alltag heute? Ich glaube, darüber wollen wir jetzt mit euch an diesem Samstag im Online-Talk bei D-Radio Wissen sprechen. Herr Pähler, was verbindest du denn mit Steve Jobs?
Ja, erst einmal denke ich an einen Mann in schwarzen Rollkragenpullover, der tolle Keynotes hält und irgendwie tolle, schicke Produkte präsentiert. Aber ich denke auch an den Mann, der das iPhone erfunden hat und damit quasi die Mobiltelefonie revolutioniert hat, der den iPod erfunden hat und der, ich glaube, auch das Design in die Computerwelt gebracht hat. Das war vielleicht sogar das Erste, was ich mit ihm verbinde. Und du?
Für mich ist er auf jeden Fall jemand, der so eine Art Mr. Massenmarkt ist. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt die Sachen alle neu erfunden hat. Also Apple hat jetzt wieder den ersten Personal Computer, den ersten MP3-Player oder das erste Smartphone oder noch das erste Tablet rausgebracht. Auf jeden Fall hat er aber dafür gesorgt, dass er mit diesen Produkten jetzt auf einmal attraktive Geräte für auch Otto-Normalnutzer und nicht nur jetzt für die Geeks und Nerds etabliert hat.
Wenn wir jetzt aber mal deinen Otto-Normalnutzer-Alltag angucken, wie haben seine Apple-Produkte deinen Alltag beeinflusst?
Es ist schon tatsächlich so, dass man irgendwie nicht drum herum kommt, glaube ich, wenn man auch gerade sich so gerade für digitale Themen interessiert, oder? Also ich meine, mein Computer ist, glaube ich, von Apple, mein Smartphone jetzt seit einer Woche auch wieder. Das war zwischenzeitlich anders. Naja, und das sind einfach so ja Geräte, mit denen man sich prinzipiell erstmal wohlfühlt, oder? Wie ist das bei dir?
Ich bin ja vor sechs Jahren ungefähr umgestiegen, damals aus der Windows-Welt in die Mac-Welt und habe das seitdem nicht bereut. Höchstens mal so zwei, drei kleineren Stellen, aber die haben das nicht nochmal wieder zurück umkippen lassen. Also ich bin da eigentlich auch ganz zufrieden mit und freue mich auch, dass demnächst ein neues Päckchen mit einem neuen Apple-Produkt vom Postboten gebracht
tatsächlich
wird.
Tatsächlich, zum Telefonieren?
Kann man, glaube ich, auch damit machen.
Verstehe, ja. Wir wollen ja heute vor allem über seine Arbeit sprechen und also über die Arbeit von Steve Jobs, wie die unseren Alltag heute beeinflusst. Und als kleine Gesprächsgrundlage hat Herr Pähler deswegen ein kleines Mini-Referat vorbereitet, welches die Biografie von Steve Jobs kurz und knapp zusammenfasst.
Ja, ich versuche das wirklich ganz kurz und knapp, nur die Key Facts. Geboren wurde Steve Jobs 1955 als Sohn einer Amerikanerin und eines Syrers, wurde dann aber adoptiert und hat dann erstmal eine Zeit lang seine Jugend verbracht und 1976 ist er dann gewissermaßen erstmals geschäftlich aufgetreten und hat zusammen mit Steve Wozniak und Ronald Wayne die Apple Computer Company gegründet. Und das haben sie natürlich getan, wie sich das gehört, in einer kalifornischen Garage. Also da ist der Anfang des Mythos. Und noch im gleichen Jahr brachte die Firma dann den ersten Computer auf den Markt, den Apple I. Folgten dann noch Apple II und Apple III und dann ging das so weiter. Irgendwann wurde dann 1984 die Marke Macintosh eingeführt. Und dann war ein Bruch da. Dann hat Steve Jobs nämlich im Streit mit John Sculley, den er kurz vorher selbst noch von Pepsi zu Apple geholt hatte, in die Geschäftsführung sein eigenes Unternehmen Apple verlassen und kehrte dann erst Ende der 90er Jahre wieder zurück. Zwischenzeitlich hat er dann noch eine neue Firma gegründet, Next, und hat auch im Trickfilm-Business sozusagen sich rumgetrieben mit Pixar. Die Filme Toy Story und Co. sind, glaube ich, bekannt. Und wie gesagt, dann ist er Ende der 90er Jahre zurückgekehrt zu Apple. Apple krankte damals ein bisschen und dann fing aber eigentlich die wirkliche Erfolgsstory an. 1998 der erste iMac und damit quasi die Rückkehr von Apple auf die Erfolgsspur. Und was dann folgte, ist bekannt. iPod, iPhone, jetzt jüngst 2010 das iPad. Die Aktienkurse stiegen und mit der Gesundheit von Steve Jobs ging es dann aber quasi parallel dazu ziemlich bergab. Diagnose Leberkrebs, sodass er dann Anfang 2011 sich zurückgezogen hat, teilweise erst aus der Geschäftsführung bei Apple, im August dann ganz. Und ja, jetzt vor rund zwei Wochen am 5. Oktober ist Jobs schließlich an seinem Leiden erlegen und verstorben.
Danke, Herr Pähler, für diese Zusammenfassung. Ich finde, jetzt ist es Zeit, unseren ersten Gast zu begrüßen. Es ist der Macher von, einen der besten deutschen Podcast-Quellen, wenn ihr euch über das Thema Apple informieren möchtet. Ich spreche vom Bits und So Podcast und die Stimme dazu kommt von Timo Hetzel. Guten Morgen, Timo.
Guten Morgen, hallo.
Timo, wie sehr beeinflusst oder beeinflusste Steve Jobs denn deinen Alltag?
Naja, also es ging ja irgendwie los so mit dem Macintosh, was ihr eben schon gesagt habt, dass einfach darüber so die Grundlage für alle modernen Betriebssysteme gelegt wurde. Ja, also die, wo so auf seinen Schreibtisch vor sich guckt, da liegt eine Maus, die liegt da aus einem, egal was für ein PC das jetzt heutzutage ist, ob Windows oder Linux oder irgendwas, die Maus liegt da wahrscheinlich irgendwie aus einem sehr guten Grund, steckt da Steve Jobs dahinter. Ja, weil mit dem Macintosh in den 80er Jahren so diese erste grafische Benutzeroberfläche auf den Markt kam, die war damals nicht so unendlich erfolgreich und Apple ging es auch bis in die 90er eben schlecht damit. Aber Windows hat das halt aufgegriffen und hat diese Technik mit diesen Fenstern und diesen Sachen, die auch nicht bei Apple erfunden wurde, aber von Apple eben in den Markt gebracht wurde, das wurde irgendwie dort eingeführt. Und damit beschäftigt sich eigentlich jeder damit, was Steve Jobs getan hat. Und für mich persönlich natürlich, diese ganze Podcast-Geschichte, was ich jede Woche mache, das ist natürlich auch nicht bei Apple erfunden worden, aber das ist durch Apple und die Integration von Podcasts in das iTunes-Programm einfach groß geworden. Und damit habe ich ganz viel von dem, was ich tue und womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene, auch Steve Jobs zu verdanken natürlich.
Jetzt wird ja seit gestern interessanterweise das diskutiert, was wir nächste Woche lesen können. Die offizielle Biografie von Steve Jobs kommt raus. Die hat Walter Isaacson geschrieben. Der US-Start ist Montag, der Start in Deutschland am Donnerstag. Und einige Zitate werden seit gestern öffentlich ziemlich kontrovers diskutiert. Und ich lese mal so das Prägnanteste vor. Und zwar geht es hier darum, was Steve Jobs in Bezug auf das Android-Konkurrenzsystem gesagt haben soll, laut dem Buch. Wenn es sein muss, werde ich meinen letzten Atemzug dafür verwenden und jeden Penny von Apples 40 Milliarden Dollar bei der Bank, um diesen Unrecht zu korrigieren. Ich werde Android vernichten, weil es ein gestohlenes Produkt ist und weiter. Ich werde einen Atomkrieg dagegen führen. Überraschen dich solche Zitate, dass die jetzt aufploppen?
Also wenn man solche Zitate irgendwie schon gewöhnt ist, was so berichtet wird, was Steve gesagt haben soll, dann hat er intern garantiert kein Blatt vor den Mund genommen und das ist doch auch irgendwie ganz angenehm. Wenn man sich so anschaut, wie sich Android entwickelt hat, so die erste Ankündigung von Android, da haben die Dinger ausgesehen wie die Prototypen wie Blackberries, so kleine schwarze Kästchen, unten eine Plastiktastatur dran, oben ein kleines Display. Und nachdem das erste iPhone 2007 rauskam, haben sich so die Screenshots verändert. Die Produkte haben dann nicht mehr ausgesehen wie alte Smartphones, sondern wie ein großes Touchscreen-Telefon. Und das ist nicht schwer zu übersehen und da ist sicherlich was Wahres dran, dass sich da Android auch sehr inspiriert gefühlt hat, beim erfolgreichen iPhone abzukupfern. Das muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Natürlich ist es schön, wenn da irgendwie Konkurrenz im Markt drin ist. Was jetzt natürlich draus geworden ist, ist eine hässliche juristische Schlammschlacht mit Patentkriegen. Und da wird so ein Krieg ausgetragen zwischen den Android-Smartphone-Herstellern, also unter anderem HTC und Samsung und sowas, und Apple auf der anderen Seite. Ja, und da wird sich mit Patentklagen überhäuft. Und das ist jetzt natürlich noch eine ganz andere Geschichte, so mit diesem Patentrecht, was sehr absurd ist und was wahrscheinlich eher Innovation behindert, als sie befördert. Aber was natürlich schon nicht zu übersehen ist, ist, dass da Ideen doch sehr schamlos übernommen worden sind.
Trotzdem noch mal einmal nachgefragt, also jetzt ist ein gesunder oder vielleicht auch ein sehr harter Konkurrenzkampf im Elektronikmarkt ja sicherlich irgendwie doch was ganz Normales und Erwartbares, aber quasi auch die gewisse Härte, die aus solchen Worten von Steve Jobs klingt, jetzt mal jenseits der Inhalte, hättest du das so erwartet, dass er wirklich doch, ich sag mal, verbal ziemlich große Geschütze da auffährt?
Ja, doch, durchaus. Also wenn man, ich glaube, das wird auch in der Biografie, wenn die nächste Woche rauskommt, wird man das an anderen Stellen auch noch lesen können, dass er da recht offen ist. Und es gibt auch so hier und da mal ein Video, wo er so nicht den ganz coolen, geskripteten Keynote-Jobs gibt, sondern wo er auch einfach mal ehrlich, frei von der Leber weg erzählt, was er wirklich meint. Und natürlich, das iPhone ist sein Baby und natürlich kann ich das verstehen, wenn er da auch sagt, so hier, müssen das vernichten. Der Gag dabei ist ja, dass irgendwie wieder, so wie in den 80ern vielleicht auch oder Ende 80er, dass da vielleicht Microsoft als Gewinner rausgeht. Die haben sich ja so mit einer beinahe feindlichen Übernahme Nokia geschnappt und können jetzt zum einen vermutlich ab Ende des Jahres hübsche Nokia-Smartphones mit Windows Phone 7 als Betriebssystem ausliefern und haben über diese ganze Patentgeschichte auch noch den Hebel bei den Android-Handy-Herstellern, dass sie Lizenzgebühren einfordern können von Leuten, die mit Windows nichts zu tun haben, einfach nur um praktisch eine Versicherung gegen Patentklagen von Seiten Microsoft zu haben.
Gucken wir vielleicht nochmal auf einen anderen Aspekt, der auch in seiner jetzt veröffentlichten Biografie natürlich thematisiert wird, und zwar den Umgang von Steve Jobs mit seiner Krebserkrankung. Und man kann da, glaube ich, so ein bisschen rauslesen, dass er möglicherweise am Ende doch bereut hat, nicht auf die Schulmedizin und die ja sozusagen bewiesene Wissenschaft gesetzt hat, die ihm vielleicht sonst oft beratend zur Seite gestanden hat, sondern in Gesundheitsfragen auf alternative Heilmethoden, und hat das vielleicht am Ende doch ein bisschen bereut. Glaubst du, dass man daraus auch ablesen kann, dass er doch ein ziemlich großer Dickkopf war und möglicherweise am Ende doch dann tragisch daran auch gescheitert ist?
Das mag ich nicht beurteilen. Also wenn man sich so anschaut, wie er möglicherweise drauf war, und das sieht man an solchen Geschichten wie, dass er in den 70er Jahren, also noch für Atari gearbeitet hat, wurde irgendwann mal nach Deutschland geschickt, um ein Problem mit einem Netzteil für die deutschen Atari-Spielautomaten zu lösen. Und die deutschen Angestellten bei Atari waren schockiert, was da für ein langhaariger, bärtiger, ungewaschener Herr bei ihnen aufschlägt und was sich denn die Atari USA gedacht hat, diesen Hippie daher zu schicken. Und er war gerade auf der Reise nach Indien, um irgendwie Acid einzuwerfen. Also man muss schon, glaube ich, sehen, woher er kommt, und vielleicht kann man dann auch verstehen, wie er, und natürlich auch in dieser Machtposition, zu so einem Dickkopf geworden ist, wie er vielleicht war, aber das kann ich nicht beurteilen. Und ob mit der Krebserkrankung, was da tatsächlich passiert ist, mag ich nicht beurteilen.
Ich würde sagen, an dieser Stelle erweitern wir mal unsere Gesprächsrunde um Igor Schwartzmann. Bis jetzt hat er das Apple-Ökosystem im Smartphone-Bereich eher gemieden. Warum? Das erklärt er uns bestimmt jetzt selbst. Igor Schwartzmann ist Mitgründer der Agentur Third Wave in Berlin und jetzt per Skype zugeschaltet. Guten Morgen, Igor.
Guten Morgen.
Du hast dich entschieden, deinen digitalen Alltag erstmal nicht komplett von Steve Jobs System bestimmen zu lassen. Warum nicht?
Ich denke, dass es gibt immer einen guten Grund, mehrere Anbieter zu haben, mehrere Player im Markt. Und das Ökosystem, wie es um iTunes herum aufgebaut ist, wo die Kontrolle von einem Unternehmen ausgeht, wo oft keine rationalen Begründungen für Zensierung vorhanden sind und wo Steve Jobs dann für uns entscheidet, was für uns gut ist oder nicht, sind etwas, was ich nicht unbedingt unterstütze.
Jetzt spielst du aber jüngst, glaube ich, doch mit dem Gedanken, demnächst auf das neue iOS-System zu wechseln. Wie kommt das dann?
Es gibt mehrere Aspekte. In vielerlei Hinsicht interessieren mich Applikationen, die derzeit leider nur fürs iPhone entwickelt werden. Das sind meistens Applikationen, die eher in den Nischenmarkt gucken und für den Nischenmarkt entwickelt werden, eher aus der Design-Ecke kommen. Und dort gibt es tatsächlich immer mehr Applikationen, die nur fürs iPhone entwickelt werden. Und ich hatte irgendwann die Hoffnung gehabt, dass Android genug Macht auf den Markt ausübt, um interessant genug zu sein, um auch diese Nischenapplikationen zu bekommen. Aber das scheint derzeit leider nicht der Fall zu sein.
Also könnte man vielleicht fast sagen, auch dass ohne Steve Jobs jetzt das iOS und das Android-System gleiche Marktchancen haben, sodass man jetzt eigentlich beide Systeme unterstützen kann?
Ich weiß nicht, bei aller Leistung, und ich glaube, es gibt sehr viel, was man Steve Jobs zuschreiben kann. Ich glaube nicht, dass sich Apple in nächster Zeit wirklich verändern wird, auch ohne ihn. Weil er hat ja nicht nur sehr leidenschaftlich dafür gesorgt, dass jetzt alles gut funktioniert hat. Ich glaube, er hat auch das Unternehmen sehr gut darauf vorbereitet, irgendwann ohne ihn operieren zu können.
Einige sprechen ja sogar richtig, dass seine DNA in das Unternehmen eingepflanzt ist. Siehst du das auch so, Timo?
Ja, also es war ja irgendwie abzusehen oder es war zumindest eine Option, dass er nicht noch 20 Jahre bei Apple bleiben kann. Und da hat er auch vorgesorgt. Bis das klar wurde, wie es oder bis die Erkrankung irgendwie klar wurde, war er hauptsächlich eher auf der Bühne, hat präsentiert und so weiter. Und als das rauskam und er auch teilweise Auszeiten nehmen musste, hat er seine zweite Führungsriege irgendwie auch auf diese Keynotes gestellt, hat die auch mal gezeigt haben. Und seitdem machen auch die diese Präsentationen und sind sichtbare, auch in Produktvideos. Da ist diese ganze zweite Reihe eben nach vorne gerückt und in die Öffentlichkeit so ein bisschen reingerückt. Das ist das eine, um auch zu zeigen, dass da noch mehr Leute sind, die in der Firma irgendwie was anzusagen haben. Da gibt's auch dieses Zitat aus dem Buch, dass irgendwie Johnny Ive eine riesengroße Machtstellung in der Firma hat, weil alles, was Design angeht, kann eben direkt über Johnny Ive entschieden werden. Und auch innerhalb der Firma mit den Zehntausenden von Angestellten gibt es die Apple University, um eben diese Unternehmenskultur auch am Leben zu erhalten und den Mitarbeitern klarzumachen, wie hier der Hase läuft und was so die Prinzipien sind, die man vielleicht in anderen Firmen so nicht hat und die eben dort so, dass der Geist von Steve so weiterleben kann.
Den ersten Punkt auch gerade, wo du sagtest, dass er immer mehr andere Leute zu sich auf die Bühne geholt hat, um sozusagen so einen Übergang zu schaffen, da sind wir schon irgendwie beim Marketing. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, über den wir jetzt auch nochmal sprechen sollten, denn man muss, glaube ich, kein Fachmann sein, um zu erkennen, dass vor allem auch das Marketing einen enormen Anteil am Erfolg von Apple hat. Und darüber sprechen wir jetzt auch mit einem Marketingberater, das ist Dirk Barmscheid. Er ist in dem Bereich tätig und auch Mitgründer von Brandtlist und beobachtet die Marke Apple schon seit längerer Zeit und ist jetzt im Online-Talk. Hallo Herr Barmscheid.
Wunderschönen guten Morgen aus Hamburg.
Herr Barmscheid, war Steve Jobs aus Ihrer Sicht denn der zum Teil viel beschriebene digitale Heiland oder ganz und einfach jemand, der ziemlich gut das Marketinghandwerk verstanden hat?
Ich glaube eher Letzteres. Er hat es geschafft, den Kunden in den Mittelpunkt seiner Produkte zu stellen. Das war schon bei den ersten Macs so. Die haben nicht geglänzt durch technische Wahnsinnsleistungen, was Prozessoren oder anderes angeht, sondern sie waren von der Formgebung her auf einmal so schön, dass man sich gerne davor gesetzt hat. Und vor allen Dingen, sie haben eines schöner gemacht, und da kommt er ja auch her, Schriften schön auf Computern darzustellen. Das heißt, er hat versucht, komplexe Dinge wirklich zu simplifizieren. Und das war sicherlich aus meiner Sicht der schlagende Grund, warum er den Massenmarkt in der Telekommunikation so brutal beschleunigt hat, alle Vorhersagen der Marktforschungsunternehmen übererfüllt hat, was Durchsatz von Smartphones oder anderen Anwendungen angeht. Also von daher, ich bin begeistert von dieser Gradlinigkeit. Ich habe vorher lange in der Werbung gearbeitet und genau dafür stehen ja Marken, Orientierung zu geben, zu simplifizieren, dem Kunden die Entscheidung abzunehmen und ein heterogenes System verarbeitbar zu machen.
Wenn Sie das nochmal auf den Punkt bringen, auch im Umgang mit den Kunden, was würden Sie sagen, hat Steve Jobs und sein Unternehmen Apple da besonders gut gemacht?
Alles aus seiner Hand zu liefern. Also wenn man sich auf Apple eingelassen hat, was meistens eher eine einfache Entscheidung war. Das Endgerät sah ganz nett aus. Ich habe es innerhalb von 20 Sekunden verstanden, was ich damit machen kann. Und dann konnte ich eben alles direkt an einem Punkt machen. Wir können seit dem Jahre 2000 Apps runterladen. Damals hießen sie nicht Apps, sondern Clients. Microsoft hat versucht, Palm hat versucht, sowas zu etablieren. Aber was es nie gab, war ein zentraler Marktplatz. Was es nie gab, war eine sehr einfache Lösung für den Endkunden, nicht für die Anbieter, für den Endkunden auch Dinge zu bezahlen. Bin ich einmal bei iOS, bin ich einmal bei iTunes, schalte ich direkt im ersten Schritt mein Telefon frei, hinterlege meine Bankdaten, meine Kreditkarte und kann sofort mit einem, ohne irgendwelche großen technischen Wissensvorsprünge zu haben, kann ich konsumieren. Und ich finde eigentlich auch alles, was ich gerne hätte. Das hat er ja mit iTunes auch extrem gut gemacht, die Musikindustrie zu erschließen und denen zu sagen, ich habe ja einen unheimlich mächtigen Marktplatz, sprich, da sind sehr, sehr viele Menschen. Und insofern wurde es auch direkt für die B2C-Anbieter interessant, sich mit Apple einzulassen, obwohl Apple ganz hart, und da war Steve Jobs sicherlich auch nicht ein Freund vieler, ganz harte Konditionen vorgegeben hat, was er für diese Leistung, so einen Marktplatz zu kreieren, auch an Geld gerne hätte.
Ich finde auch gerade so diese Kundenbeziehung, das klang für mich eigentlich immer mit so einer Art, wenn man mit Apple handelt, so ein bisschen, ich sag mal, Tanz mit dem Teufel, oder?
Eigentlich glaube ich gar nicht, weil auch wenn ich da wieder mal die Perspektive des Endkunden annehme, muss ich eigentlich sagen, ich fühle mich da am sichersten, weil ich bei Steve Jobs weiß, der verkauft nicht meine Kundendaten. Jedenfalls nicht, wenn ich es nicht möchte. Und das, was Unternehmen in allen Bereichen, sei es im Direktmarketing, in Gewinnspielen, wir kennen die TV-Sender aller RTL, mit den Adresshandeln nochmal nebenbei verdienen, die sie über nicht gerade für den Endkunden klare Wege dann erlangen, all das hat Steve Jobs nie gemacht. Das hat natürlich die Partner ziemlich aufgeregt. Verlage, Spieleanbieter, die sagen, ich möchte gerne wissen, wer das nutzt. Und dann sagt er, nein, das bekommst du nur dann, wenn der das, wenn der Endkunde dem auch aktiv zustimmt. Und ich glaube, das ist auch ein Vertrauen, was er sich aufgebaut hat bei den Endkunden, die dann sagen, okay, da weiß ich, dass meine Daten, obwohl ich sehr, sehr stark mich ausziehe mit meinen Bankdaten, mit meinen Adressdaten, dass er diese wahnsinnige Loyalität auch bei den Endkunden erreicht hat.
Aber in einem Artikel haben Sie ja vor ein paar Tagen, den Sie dann im Netz veröffentlicht haben, auch gesagt, dass Apple eine Marketingmaschinerie sei, die ihre Kunden überall dorthin lenken könnte, wo sie hinhaben wolle. Klingt für mich jetzt aber erstmal aus Kundensicht bedrohlich oder gar manipulativ.
Man muss ja eines feststellen, das Unternehmen Apple und insbesondere Steve Jobs hat ja das Unternehmen nicht gegründet, um die Welt zu verbessern oder die Wohlfahrt zu steigern, sondern er wollte knallhart die Unterhaltungselektronikbranche dominieren. Und das ist ja auch genau aus meiner Sicht der Grund, warum er sagt, ich werde Android bekämpfen oder ich werde es vernichten. Genauso wie es früher die Asiaten untereinander versucht haben, sich zu vernichten, zwar nicht mit so martialischen Ausdrücken. Und genau das Gleiche ist hier der Fall. Er sieht einen Umsatzbereich, wie jetzt den Zeitungskiosk Newsstand, und versucht, den maximal zu pushen und sagt hier, liebe Endkunden, ich habe euch was Tolles gebracht, was auf der einen Seite natürlich Convenience-Aspekte hat, nämlich mit einem Klick kommt man in einen Zeitungskiosk, in einen virtuellen Zeitungskiosk und kann digitale Ausgaben sich anschauen und alle folgen ihm, weil sie ihm vertrauen, dass das wirklich keinen zweiten Hintergedanken hat. Aber alle sagen auch, und da kenne ich auch Nutzer genug, natürlich muss man Geld bezahlen, aber das ist auch okay, weil die Gegenleistung ja stimmt. Aber er macht es natürlich nicht, um die Wohlfahrt zu steigern, sondern um die eigene Ertragssituation zu verbessern.
Absolut. Jetzt hat Steve Jobs aber auch in seinem sehr stringenten und sehr ehrgeizigen unternehmerischen Handeln, wo er sicherlich viele Eigeninteressen verfolgt hat, dennoch wichtige Impulse gegeben für unser digitales und auch irgendwie auch für unser analoges Leben. Was sind da aus Ihrer Sicht so die wichtigsten Dinge, die Apple wirklich dann doch auch positiv bewegt hat, ob gewollt oder nicht?
Ich glaube, was gewollt war, kann ich mir jedenfalls vorstellen, wenn man das so ein bisschen anschaut, wie er handelt, ist, die Angst vor dieser neuen Technologie extrem weit runterzufahren. Also er hat es wirklich geschafft, dass die Auseinandersetzung mit digitalen Inhalten und die Vernetzung, die Kommunikation, wie früher M&M-Spiele von 8 bis 80 funktioniert und nicht in einer Informationselite zwischen 20 und vielleicht 40 Jahren stattfindet. Weil es ist alles sehr, 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 sehr einfach geworden. Und das, was auch alle anderen Technologieunternehmen versucht haben, den Computer ins Wohnzimmer zu bringen und nicht ins Arbeitszimmer, hat Steve Jobs geschafft. Aber nicht wegen der Hardware, sondern wegen den Anwendungen, die darauf sich befinden. Man kann mit einem Knopfdruck die Hardware starten, man kann Applikationen, man kann Anwendungen sich anschauen, man kann es relativ einfach, ohne sich groß auszukennen, bedienen. Und das ist was jeder in seiner Familie sicherlich merkt. Das fängt bei den Kindern an, die kurz mal ihre E-Mails checken können oder dass man mal ein Rezept nachschaut oder das Fernsehprogramm studiert. All das sind Dinge, die sehr, sehr einfach geworden sind. Und ich finde ja, dass uns leider ein Schritt in der Hardware noch fehlt, nämlich der Fernseher, der Apple-Fernseher. Aber es wird die Zukunft zeigen, ob der jemals kommt.
Da hängt es natürlich so ein bisschen an den Inhalten. Die sind in den USA so ganz okay. Da gibt's einiges, was man da bekommen kann. Auch auf dem Apple TV, auf dem 100-Dollar-Kästchen, was man sich an den Fernseher klemmen kann. Aber das ist halt international, dank der schwierigen Lizenzsituation, die da zu existieren scheint, sehr armselig in anderen Ländern. Also in ganz vielen Ländern gibt's gar nichts. Und die Auswahl in Deutschland auf dem Apple TV ist armselig bis traurig. Also da ist es halt, liegt es nicht in Steve Jobs Hand, da hat er nicht so den großen, oder in Apples Hand, den großen Hebel, wie er ihn vielleicht damals mit der Musik und dem iPod und dem Anfang vom iTunes Store noch hatte.
Bin ich total bei Ihnen. Ich glaube, das ist eine Frage der Historie. Wenn heute so etwas wie iTunes starten würde für die Musikindustrie, wären, glaube ich, die Musikverlage nicht annähernd so offen, ihre Rechte zu lizenzieren. Es ist, man muss sich ja vorstellen, als Steve Jobs mit seinem iPod kam und gesagt hat, man kann einzelne Lieder runterladen, da haben ja alle gesagt, das ist Cherrypicking der Endkunden, man sollte doch nicht nur ein Lied verkaufen. Aber der Musikindustrie ging es eben so schlecht, dass sie gesagt haben, wir brauchen neue Vertriebskanäle, machen wir das mal. Das kann ja so groß nicht werden. Und im Nachhinein hat man gesehen, dass die Musikverlage einfach ihre Position total aufgegeben haben, die Kontrolle über den Vertrieb vollkommen aufgegeben haben. Und man sieht ja auch, dass Verlage oder auch TV-Sender aller RTL das eben meiden, diese Rechte zu lizenzieren. Und wir hatten ja Anfang letzten Jahres die große Diskussion, die Steve Jobs mit der amerikanischen Videoindustrie führte, dass Serien maximal 99 US-Cent kosten sollten. Ansonsten kommen sie nicht mit auf die Plattform. Und er hat es nicht geschafft, diese Forderung gegenüber den großen Produktionsfirmen in den USA durchzusetzen. Sie kosten immer nur 1,99, weil die eben das erste Mal sich geschlossen gegen Apple gestellt haben. Also da ist dann die Macht, die Steve Jobs hat eben auch oder aufgebaut hat durch seinen riesigen Marktplatz, doch limitiert, weil er weiß, ohne diese Rechte, ohne Inhalte ist seine ganze Technologie, sein Marktplatz, sein Abrechnungssystem auch eben nichts wert. Und das ist das Problem, warum er aus meiner Sicht eben auch kein TV-Gerät etablieren wird, weil es eben kein Content gibt. Weil er es nicht schafft, diese Rechte oder die hochwertigen Rechte zu zusammenzufassen, aller Sport oder
Das ist ja auch ganz, ganz interessant, wenn wir jetzt mal gerade in das neue Produkt Newsstand gucken. Das ist ein Icon, was ganz prominent in dem neuen iOS-Betriebssystem integriert ist. Wer also jetzt sein Handy updatet oder das neue bekommt, hat ganz prominent Zugriff auch auf Zeitungsinhalte oder, ja, sag ich mal, Textinhalte. Allerdings im deutschen Bereich muss ich sagen, die ganz großen Dinger, die fehlen mir da und die scheinen ja auch die Verlage bisher im großen Teilen zu boykottieren. Können die sich aber langfristig dem entziehen?
Also meine Kunden sind sehr stark Verlage und ich verstehe es eben auch nicht, dass Verlage so ein Marketing-Power dann für sich selbst nicht nutzen. Wir sehen es ja, ein Titel der Tagesspiegel aus Berlin hat allen gezeigt, dass es sehr erfolgreich sein kann, in 2 Tagen über 100.000 Downloads ihrer Anwendung, die sicherlich nicht die technisch beste und die technisch ausgereifteste ist, aber große Verlage haben so ein bisschen Angst davor, ihr gesamtes Wohl und Wehe Steve Jobs einem Vertriebskanal in die Hände zu legen. Sie haben alle traditionell das Problem der Grossisten mit der Kioskstruktur, den indirekten Vertrieb wollten sie eigentlich im Bereich digital vermeiden. Aber es gibt eben keine Alternative. Android ist keine Alternative. Es werden zwar viele Endgeräte verkauft, aber es gibt keinen wirklichen Marktplatz. Es gibt ja eigentlich nicht nur ein Android, sondern ungefähr 10. Jeder Hersteller hat sein eigenes Android. Es ist extrem fragmentiert. Und das Zahlungswesen ist dort nicht durchgängig. Apple hat es geschafft, mit der Kreditkarte oder dem Voucher ein zuverlässiges Abrechnungssystem einzuführen. Android hat immer noch kein Abonnement, da redet auch keiner wirklich drüber. Man kann nur mit einer Kreditkarte bezahlen, man kann auch nicht mal einen Voucher einlösen. Also für Leute, die keine Kreditkarte haben, kann man einfach nicht konsumieren. Und in Deutschland haben nur 60% der Bundesbürger eine Kreditkarte. Also daran scheitert es für alle. Alle suchen nach Alternativen, aber es gibt derzeit für digitale Inhalte, Distribution, keine Alternative zu Steve Jobs.
Ich bin ja auch in der gleichen Situation. Ich verkaufe ja meine Inhalte auch über das iOS-Bezahlsystem. Und das ist natürlich eine riesige Möglichkeit, ja. Also wenn man sich anschaut, was so im Web für Bezahlmöglichkeiten da sind, dann gibt es halt vielleicht PayPal, vielleicht irgendwelche Überweisungsgeschichten mit viel Handarbeit und viel Problemen. Und es ist halt einfach unschlagbar, dass man in jedem Supermarkt an der Kasse einen Gutschein kaufen kann und den dann auf dem iOS-Gerät einlösen. Und das ist halt, ich warte auch gerade drauf, dass meine App in den Zeitungskiosk reingelassen wird und warte seit 2 Wochen ohne eine Rückmeldung. Und das ist natürlich so der Haken so ein bisschen. Man ist darauf angewiesen, aber wenn man nach den Spielregeln spielt und sich darauf einlässt, ist das natürlich eine riesige Möglichkeit, auch für so ein Nischenmagazin wie meines, was über Apple spricht, ja.
Aber das hat doch bestimmt auch schon, wenn man auch mal so ein bisschen in deinem Podcast so das verfolgt, hat das auch schon für das ein oder andere Magengeschwür bei dir gesorgt, die ganze Zusammenarbeit, oder? Auch wenn das natürlich im Endeffekt dir natürlich auch wahnsinnig viel bringt, aber so simpel ist es dann doch nicht.
Es ist, hat seine Komplexitäten sicherlich. Es gibt einen festen Satz an Spielregeln, den man einsehen kann, an die man sich halten muss. Also man darf gewisse Arten von Content nicht benutzen, man darf gewisse Geschäftsmodelle werden nicht unterstützt, zum Beispiel die Miete von Content auf gewisse Zeit. Wenn man sich daran hält, kommt man in der Regel schon durch. Das ist halt so, die eine Seite sind die Content-Regeln und die irgendwie Geschäftsmodellregeln. Andere sind dann nochmal so technische Regeln, die man bei der Programmierung seiner App einhalten muss. Das ist von vielen Komplexitäten geprägt und nichtsdestotrotz, ich warte jetzt hier eine ganze Weile, dass die App in den Zeitungskiosk reinkommt. Vielleicht kommt sie auch nicht rein, aber dann lässt sich da sicherlich auch eine Lösung finden. Ansonsten ist sie halt ganz normal im App Store gelistet. Und die Verlage, die müssen... Ich glaube, sie haben keine Wahl. Sie könnten zusehen, so wie die Musikindustrie, dass sie wie sie eingeht, oder sie könnten sich darauf einlassen und ihre Zeitungen verkaufen.
An dieser Stelle wollen wir ganz kurz noch von Dirk Barmscheid verabschieden. Dankeschön, dass Sie uns auch noch kurz das Ganze aus Ihrer Sicht von Brandtalist mitgeteilt haben. Dankeschön erstmal.
Bitte, bitte.
Und weil an dieser Stelle wollte ich nämlich auch nochmal einhaken. Dirk Barmscheid hat uns ja auch noch hier ein bisschen geschildert, gerade wo das bei Android hakt. Und Igor, was meinst du, warum hat es Android eigentlich bisher nicht geschafft, einen ähnlich guten Workflow, nenne ich das mal, zu etablieren?
Ich glaube, dass es sehr wichtig dabei zu beachten ist, Android versucht nicht das Gleiche wie iOS für Apple. Google versucht nicht, die gleichen Dinge zu erwirken wie Apple. Apple verdient primär Geld an der Hardware. Das heißt, für die ist die Abwicklung von Software eher, was ich so gerne Sticky Glue nenne. Also etwas, was einfach den Kunden an der Hardware hält. Für Google ist es sehr viel wichtiger, dass es quasi kein anderes, dass das Web offen ist, dass ein sehr offenes Betriebssystem vorhanden ist, welches von möglichst vielen Unternehmen adaptiert wird und genutzt wird, weil erst dann können sie ihre eigenen Services draufpacken und dann kann quasi Google daran Geld verdienen, woran sie Geld verdienen, und zwar an der Suchmaschine. Und insofern gibt es ganz unterschiedliche Foki für das, was die beiden Unternehmen versuchen zu erwirken. Und ich glaube, dass Amazon mit ihren Tablets im Moment ebenfalls zeigt, wohin der Weg gehen kann. Amazon verkauft die Hardware sehr günstig, weil sie ganz genau wissen, dass die einzige Art und Weise, wie sie Geld verdienen, ist am Content. Und ich glaube, da gibt es noch interessante Entwicklungen, die uns zeigen werden, wie sich Content-Verbreitung über diese Endgeräte dann wirklich definieren lässt.
Bei dieser Amazon-Geschichte, da muss ich ehrlich gesagt auch immer an meinen guten alten Drucker denken, der ja dann irgendwann immer günstiger wird und fast so teuer ist wie so inzwischen die Tinte dafür.
Mhm. Ja, absolut.
Ja, das ist das gleiche Modell wie bei den Spielekonsolen. Die werden anfangs auch über stark subventioniert verkauft und mit Verlust verkauft, und später wird das Geld dann über die Lizenzgebühren für die Spiele wieder reingeholt. Ist bei Amazon und dem Kindle Fire vermutlich ähnlich.
Jetzt haben wir in der ersten halben Stunde Online-Talk heute am Samstag schon einiges über das Phänomen Steve Jobs gehört und haben das auch schon ein bisschen vertieft, den Marketing-Aspekt, und kommen vielleicht nachher auch nochmal auf die Designfrage. Was immer so ein bisschen mitklang war, ist, man kann einiges auch kritisch sehen, und dafür wollen wir uns jetzt auch nochmal explizit die Zeit nehmen und auch einmal ein bisschen Kritik üben an Apple. Und das machen wir gemeinsam mit einem Mann, der für seine klaren Worte durchaus bekannt ist. Und er hat in einem Kommentar für Spiegel Online bereits seine Meinung zu Apple gefunden. Der Publizist Hajo Schumacher hat nämlich eine eindeutige Meinung zu Steve Jobs und Apple. Und er sagt, Apple, es reicht. Guten Morgen, Herr Schumacher.
Guten Morgen. Also so eindeutig ist die Meinung nicht. Man muss ja dazu sagen, dass ich bekennender Apple-Jünger bin. Also diese quasi religiöse Verehrung einer Marke ist mir nicht ganz fremd. Ich wundere mich da auch immer über mich selbst. Problem ist, dass wir inzwischen Geräte verschiedenster Generationen haben, und das, was früher das Markenzeichen von Apple war, dass die alle ganz prima miteinander zu verbinden waren, das funktioniert jetzt. Also diese Klarheit in der Anwendung ist einfach futsch, und das zeigt sich jetzt auch in den, ich sag mal zum Beispiel in der Abgrenzung zwischen den iTunes-Inhalten und den Apps, also welches Buch, welches Druckwerk, also welche Textgeschichte läuft jetzt eher über den App-Weg, was läuft eher über den iTunes-Store bei Büchern. Diese Abgrenzung ist nicht mehr so ganz klar, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das, was jeden Welt Weltmarktführer dann irgendwann mal erwischt. Und da ist das Beispiel Microsoft oder auch Nokia sicherlich ein Warnhinweis. Irgendwann ist die Besoffenheit über die eigene Großartigkeit dermaßen groß, dass man nicht merkt, oh, das Produkt, was uns eigentlich mal stark gemacht hat, das bröselt so nach und nach weg. Das Interessante war, dass auf meinen kleinen Kommentar auf Spiegel Online es so unglaublich viele Reaktionen gab. Es gab 60.000 Weiterleitungen über Facebook.
Inzwischen sogar 70.000.
Oder inzwischen schon 70.000, schön, also ich gucke da nicht so häufig rein, wo man sich denkt, das macht mir auch ein bisschen Angst. Also die Leute, die Banken gegenüber sehr kritisch sind und die Occupy Wall Street für eine gute Bewegung halten oder den Kapitalismus generell für problematisch halten, die beten gleichzeitig in einer kompletten Naivität das System Apple an, wo man sich denkt, hey, wenn ihr wissen wollt, wie Kapitalismus pur funktioniert, dann guckt euch das an. Also dieses Religiöse macht mir ein bisschen Angst und es ist spannend jetzt zu sehen, wo Steve Jobs nicht mehr ist. Wie entwickelt sich das eigentlich, wenn der charismatische Führer weg ist?
Was erwarten Sie?
Ich glaube, Nokia ist schon ein ganz gutes Beispiel. Was mich sehr, sehr stutzig gemacht hat, ist die Tatsache, dass man inzwischen, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber aus den neueren Apps oder in den neueren Apps kann man nicht mehr verlinken, zum Beispiel zu Produkten im Amazon Store. Das heißt also diese Abgrenzungstendenzen, diese Closed-Shop-Tendenzen, das ist unser System und alle anderen, die gibt es eigentlich gar nicht, die halte ich für nicht sehr zeitgemäß. Ich glaube, Abschottungsversuche, geschlossene Systeme erhalten zu wollen, das wird bei den Leuten früher oder später Skepsis bis Ablehnung hervorrufen. Und das, was Apple früher mal war, und das ist das, was sie groß und stark gemacht hat, gerade im Grafikdesign-Bereich vor 20 Jahren, war diese Robin Hood-Rolle. Ja, Steve Jobs und Apple, das waren die kleinen Kämpfer, das waren die gut gestalteten, das waren die Superprogrammierer, das waren die technologisch Fortgeschrittenen gegen die böse Krake Bill Gates/Microsoft. Das war so eine David-Goliath-Geschichte. Das hat sich jetzt gedreht. Inzwischen ist der David nicht mehr der David, sondern der Goliath. Und das ist eine komplett neue Rolle. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob dieses Image, wir sind die kleinen, anderen, ungewöhnlichen, ob sich das durchhalten lässt. Ich glaube eher nicht.
Sie haben in Ihrem...
Man könnte argumentieren, dass diese Einschränkung, dass in Apps nur mit dem Apple-Bezahlsystem bezahlt werden kann, dass es auch einfach zum Schutz des Kunden da ist, dass der genau weiß, okay, wenn ich hier auf dem Gerät in einer App was kaufe, dann mache ich das über meinen iTunes-Account. Und da fällt natürlich dann die Möglichkeit raus, irgendwie Bücher über den Amazon-Store zu kaufen. Da muss man halt raus ins Web und dann wieder rein in die App damit. Das ist ein bisschen Umweg, aber es ist nicht, man könnte sagen, es ist auch aus Kundensicht ein runderes Erlebnis so.
Aber dann lassen wir uns mal doch einfach mal gucken, wie der Kunde sich entscheidet, ob der dieses total runde Erlebnis haben möchte oder ob der es dann einfach auch einfach und nachvollziehbar haben will. Und ich weiß nicht, ob ich meine Bezahlung über iTunes nun für 100-mal sicherer halte als die über Amazon. Gefühlt tun die sich nicht viel, aber das ist meine Laienmeinung.
Sie haben gesagt in dieser Kolumne, Apple ist wie Sushi und jetzt Entschuldigung, eins exklusiv, heute Arschgeweih. Ist das nicht eine gewisse arrogante Haltung, dass Sie sagen, ja, jetzt habe ich hier nicht mehr so das tolle, hippe Gerät, sondern inzwischen hat es ja jeder, also wird es für mich langweilig?
Entschuldigung, aber das ist doch genau die Arroganz, die Apple immer, und die wir ja auch, die wir Apple-User ja auch gut fanden. Also es war ja mehr als nur ein Gerät, ein iPod oder ein iPhone vor allen Dingen. Es war auch ein gesellschaftliches Statement. Also iPod ist ja wirklich irre, ein MP3-Player, der in Wirklichkeit ein Pfennigartikel ist, ist man bereit, 70, 80 oder über 100 Euro für auszugeben, weil es ein Statement ist. Es bedeutet Coolness, es bedeutet Hipness. Man kennt das gleiche Phänomen von Klamotten oder von Autos oder von Softdrinks oder sowas. Also ein Produkt als Abgrenzungsstatement, was übrigens auch völlig in Ordnung ist. Ja, dagegen habe ich gar nichts. Nur die Exklusivität geht natürlich in dem Moment flöten, wo es ein Massenartikel ist. Und mein Schlüsselerlebnis war ein Bundestagsabgeordneter einer sehr konservativen Partei,
aus Bayern?
Weit jenseits der 60, weit jenseits der 60, der ganz stolz, das war in diesem Frühsommer, auf mich zukam und sagte, boah, ich habe auch ein iPad. Er wusste zwar gar nicht, wie das richtig funktioniert, aber er hatte das Gefühl, so jetzt bin ich auch einer aus dieser Sekte. Ja, ich fahre nicht mehr irgend so einen ollen Blackberry, den hatte er natürlich auch, weil er den inzwischen also gelernt und kapiert hatte. Aber das iPad war ein gesellschaftliches Statement, ja. Und es gibt ja nichts Schickeres, als da dann einfach, und wenn es nur Tetris ist, drauf zu spielen, aber zu zeigen, so ich bin Teil dieser Moderne. Das heißt, die Arroganz oder das, was Sie Arroganz nennen, ist nichts anderes als ein Produktstatement. Das ist, wie gesagt, auch okay, nur wenn das dann alle haben. Ja, und wir kennen das von Bionade. Bionade war, das war auch so ein Vergleich von mir, Bionade war früher mal dieses, oh, so ein Statement gegen die Übermacht von Coca-Cola oder solchen Softdrinks. Und das ist auch gesünder und in Wirklichkeit rührt die Oma dann noch irgendwelche Malzbestandteile zusammen. Und das ist so das Erdige, so was jetzt Fritz-Cola ist oder sowas. Ne? Einfach so Abgrenzung. Schmeckt zwar wie Knüppel auf dem Kopf, aber man ist halt wer anders und ein bisschen wer Besseres. So, und wenn alle Bionade trinken und das auf einmal dann auch von einem großen Konzern übernommen wird, dann verliert es einfach die Aura des Davidischen. Und an dem Punkt ist Apple schon lange. Und das ist, ich finde das auch hochspannend, wie gehen die damit um? Ja, letztendlich brauchen die jetzt, ich glaube, den nächsten Schritt, den nächsten Hit, das nächste coole Ding, wie immer das aussehen kann. Das iPad wird inzwischen, also die Konkurrenz kommt näher, beim iPhone kommt die Konkurrenz auch näher. Und dieser Vorsprung, den Apple hatte, der schmilzt. Ist ja klar, alle machen Yacht drauf, ist ja auch in Ordnung, so funktioniert Wettbewerb. Jetzt ist halt die Frage, was ist das nächste heiße Ding, womit sie sich wieder abgrenzen? Ich sehe da im Moment nichts, aber wir lassen uns überraschen.
Jetzt noch eine Frage, weil ich in den nächsten Tagen Post erwarte mit meinem neuen iPhone. Sie haben ja, glaube ich, jetzt wieder downgegradet auf so einen alten Nokia-Knochen.
Finden Sie jetzt, und zwar so ein Outdoor-Dings.
Ah, das ist immerhin wasserdicht.
Ja, ja.
Aber finden Sie mich jetzt total bescheuert, wenn ich mir ein neues iPhone kaufe?
Nein, ich weiß ja die Schönheit Ihrer Seele zu schätzen. Also wir waren alle mal jung, also Sie sind's noch, und das vergeht. Also das verliert an Wichtigkeit. Und nochmal, ich habe größten professionellen Respekt vor allem, was Steve Jobs, und zwar nicht nur er alleine, sondern wirklich auch eine große Mannschaft von sehr klugen Apple-Leuten da zustande gebracht haben. Nur es ist jetzt nicht unbedingt dieses Religiöse übertrieben, ja. Und insofern kaufen Sie doch bitte oder benutzen Sie doch bitte das Smartphone, das Sie wollen. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Nur wenn ich beschimpft werde als wirklich ist zu vergleichen mit Religionskriegen, ja, was ich an Reaktionen auf meine Artikel bekommen habe, auch Dinge, die ich gar nicht gesagt habe, wurden mir unterstellt und wie man es überhaupt wagen kann, Apple zu kritisieren. Und das ist das, was mich auch als Demokraten ein bisschen irritiert. Ja? Also keiner stellt mal die Frage, hey, dürfen die tatsächlich alle Inhalte, die über den App Store verkauft werden sollen, darf da jemand irgendwo in Cupertino oder sonst wo entscheiden, ob das da reinkommt oder nicht? Was ist eigentlich mit unseren urdeutschen Werten der Pressefreiheit oder so, für die wir sonst an allen Ecken und Enden kaufen? Da geben wir das mal einfach so zu Apple und sagen, ach ja, ihr seid so toll, ihr werdet schon das Richtige machen. Ich finde das ein bisschen problematisch an der einen oder anderen Stelle, abgesehen davon, dass ich die Geräte auch echt überteuert finde.
Sagt Hajo Schumacher. Vielen Dank und einen schönen Samstag.
Tschüss.
Tschüss.
Was sagt ihr dazu, Igor und...
Also ich diese Gleichschaltung, die da so ein bisschen gesehen wird, jeder hat das iPhone und deswegen ist es jetzt irgendwie uncool. Ich weiß nicht, es kann ja, das ist ja das Charmante dran irgendwie, dass für jeden ist das sein eigenes iPhone. Das wird auch sehr stark durch diese iCloud-Geschichte jetzt irgendwie noch verstärkt, dass man eben keinen Computer mehr braucht, um das iPhone zu aktivieren. Also man kann das jetzt einfach aus dem Laden nehmen, einschalten und ist er gleich irgendwie eingeloggt und es ist sofort sein eigenes. Ja, also man braucht keinen Computer, man hat dort seine eigenen Apps drauf, vielleicht ist man gleichgeschaltet, wenn man dieses Spiel mit den zornigen Vögeln spielt und irgendwie nur auf Facebook rumhängt, aber wenn man da ein bisschen Energie reinsteckt, dann wird das sein eigenes und das macht genau das, was man selbst haben möchte. Da sind die Inhalte drin, die man selbst haben möchte, die es vielleicht so an anderer Stelle auch gar nicht gibt oder wenn es nur Spiele sind, ja, die genau das, was man haben möchte, ist da drin. Und da dadurch unterscheidet sich auch jedes Einzelne. Ja, also wenn ich ein fremdes iPhone in die Hand nehme, damit kann ich nichts anfangen, weil da nicht meine Sachen drauf sind. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo sie bereit sind, offen zu sein für andere Dinge und diese Trennung, dass man nicht mehr den Computer braucht, um das zu aktivieren, ist das natürlich noch viel breiter jetzt gestreut auch für Leute, die eben nicht so in dieser digitalen Welt jetzt schon drin sind, sondern die das vielleicht über so ein Gerät auch schaffen können, dort reinzukommen, wo sie vielleicht vorher ausgeschlossen gewesen wären.
Aber was ist denn mit den Kundenschichten, die Apple bewusst doch aus so einem Luxusdenken herausgekauft haben? Also Daniel und ich haben uns auf dem Weg hier heute nach Köln noch darüber unterhalten, wie Daniel vor ungefähr 7 Jahren sein erstes, damals noch weißes iBook hatte und damit quasi im Studium ein Außenseiter im positiven Sinne war. Das iBook wurde gestreichelt und ich bin dann auch ein halbes Jahr später nachgezogen. Und irgendwann dann hatten auf mal alle diese Computer mit leuchtenden Äpfeln auf der Rückseite des Monitors. Und das hat mich irgendwie gewurmt. Ich meine, vielleicht ist das jetzt ein singuläres Problem, aber...
Mir ist das total egal.
Echt?
Ja.
Also ich muss sagen, mir fällt das nämlich auch auf. Wenn man heutzutage oder wenn man früher durch den Zug gelaufen ist im ICE, hat man immer wieder eigentlich jemanden gesehen mit einem MacBook und dann dachte man so, oh, der gehört dazu. Aber, und heute ist es ja so, dass wenn man jemanden mit einem Netbook und Windows drauf sieht, denkt man sich, oh, sorry, tut mir leid. Ich finde aber trotzdem, dass Apple es geschafft hat, trotz dieser unglaublichen Verbreitung, die sie ja nun haben, die haben den Markt durchaus in einigen Stellen dominiert oder tun es nach wie vor, haben sie es geschafft, dass die Marke dadurch nicht geschwächt ist, dass sie nach wie vor etwas Exklusives ausdrückt. Wobei, und vielleicht ist das keine sehr beispielhafte Zielgruppe, wenn man sich heutzutage in Berlin-Mitte mit manchen Leuten unterhält, sagen sie, ich liebe mein iPhone, aber mich stört es schon ein bisschen, dass es jeder hat jetzt. Und für mich ist quasi die Frage, gibt es jemanden, der es schafft, in diese Nische reinzukommen und die Leute, die eventuell die Vorreiter sind in bestimmten Bereichen, mit einem anderen Gerät zu überzeugen? Und so sehe ich mir das, wünsche ich, sehe es im Moment nicht, dass jemand diese Position einnimmt.
Das ist halt so ein bisschen, glaube ich, Verdienst von Steve Jobs, dass da alles so rund ist und dass da wirklich für jeden was drin ist. Es gibt ja auch so das Zitat, die PCs oder Notebooks, das sind die LKWs für die digitale Welt. Ja, aber die braucht man irgendwie, wenn man Bauarbeiter ist und die Straßen fürs Internet legt, dann braucht man noch so einen großen Laptop oder einen richtigen PC, der unterm Tisch steht. Für die große Masse braucht's das nicht mehr. Ja, es reicht ein iPad, ein iPhone und die Grundbedürfnisse an digitalen Dingen sind da schon damit abgedeckt. Also diese Dominanz von den Notebooks, ich glaube, die ist auch so auf dem Weg nach draußen. Und dafür können wir uns vielleicht bei Steve Jobs dann irgendwann bedanken oder auch nicht.
Was ich ja zum Beispiel jetzt beim Thema Notebook interessant finde, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es zwiespältig gesehen wird, dass eigentlich so das iOS ein Closed-Shop-System ist, also dass da auch tatsächlich über Inhalte entschieden wird. Jetzt ist ja auch gerade seit einigen Monaten der App Store für Mac draußen und da werden die Apps von Apple auch autorisiert. Ist das so die Grundlage, dass vielleicht wir beim Mac-Betriebssystem, also wenn wir zum Beispiel von den Festrechnern sprechen oder von den Laptops, Notebooks, dass wir da künftig auch so ein Closed-Shop-System bekommen? Würde Apple das hinbekommen? Wollen die das überhaupt?
Ja, die wollen das schon und das war zum Beispiel auch so eine Frage, so wieso mit der Signatur, die auf solchen Programmen drauf ist. Es ist ja so, dass nur signierte Programme durch diesen Store durchkommen. Und jetzt, wieso sollte das der Entwickler wollen? Das ist ein Sicherheitsfeature, dass eben Programme nicht manipuliert werden können von außen. Aber wir haben uns vor 1-2 Jahren gefragt, wieso sollte das ein Entwickler tun? Wieso sollte er seine Programme signieren? Da hat ja dann Apple den längeren Hebel, um auch solche Programme wieder zurückzurufen. Und die Antwort ist ganz einfach, das ist dieser Mac App Store, wo auch wieder das Bezahlsystem dranhängt. Man muss nicht durch irgendeinen Webshop und PayPal und irgendwelche Kreditkartendaten sonst wo eingeben, sondern man ist auf diesem Marktplatz, auf dem Mac, der ist direkt da. Man klickt ihn einmal an und hat sofort seine Software runtergeladen, auch bei einem neuen Mac. Man macht den neuen Mac auf, loggt sich ein und seine komplette Software ist auf einmal da. Und natürlich will dort jeder Anbieter rein und natürlich muss man sich dann dieser Kontrolle durch Apple unterziehen. Das hat so ein bisschen sowas von böse und evil und sowas, aber es hat auch einfach technische Hintergründe. Wenn so eine Software da von Apple abgenommen ist, erfüllt sie gewisse technische Standards und man kann sicher sein, dass sie nicht allzu groben Unfug anrichtet auf dem Rechner. Sie läuft in einer sogenannten Sandbox, im Sandkasten. Sie kann nur auf die Dateien zugreifen, auf die sie zugreifen darf. Und da ist auch ein großer Sicherheitsriegel vorgeschoben vor bösartiger Software. Also das ist schon wichtig und zukunftsweisend.
Ich finde ja schon, dass es durchaus Sinn macht, solche Distributionssysteme zu haben oder auch ein Marketplace. Für mich ist halt nur die Frage, warum Apple versucht, die inhaltliche Kontrolle immer so beizubehalten. Ich verstehe, dass sie sagen, wir versuchen irgendwie gewisse Standards einzuhalten, geben den Kunden dadurch einen gewissen Service und den Entwicklern einen Marktplatz. Aber warum eigentlich diese inhaltliche Dominanz? Die macht aus meiner Sicht für den Kunden keinen Sinn.
Das ist so eine amerikanische Geschichte, glaube ich. Apple ist halt eine amerikanische Firma. Die Rechtsabteilung sitzt dazu noch in Texas. Und ich glaube, da ist einfach noch nicht ganz angekommen, dass die Welt größer ist als Amerika. Da muss man vielleicht hoffen, dass da auch, es gibt ja nationale Stores aus diversen lizenzrechtlichen Gründen. Vielleicht kann man da auch andere Inhaltsmaßstäbe irgendwann ansetzen für die unterschiedlichen Stores. Das wäre durchaus wünschenswert.
Wir nähern uns jetzt ja so langsam schon dem Ende unseres Online-Talks, in dem wir über das Phänomen Steve Jobs gesprochen haben. Und ich glaube, wir merken schon, wir könnten noch über ganz, ganz viele Aspekte auch noch weitersprechen. Aber vielleicht nochmal aus eurer Sicht auch, wenn wir nochmal die Person Steve Jobs in den Blick nehmen. Was an ihm und auch an seiner Art zu arbeiten und Ideen voranzutreiben, hat euch dann möglicherweise am meisten fasziniert, wo ihr ihn doch beide aus unterschiedlicher Perspektive doch schon auch länger beobachtet?
Also ich bin sehr traurig, dass wir nicht die Möglichkeit haben zu sehen, was Steve Jobs in den nächsten 20 Jahren noch gemacht hätte. Er war jetzt vielleicht auf dem Höhepunkt, vielleicht wäre es noch höher gegangen, vielleicht hätte er noch andere Ideen gehabt. Seine beiden Babys, das iPhone und das iPad, sind jetzt da und werden von seinen Nachfolgern irgendwie weitergeführt. Aber dieser Verlust für die Technikwelt ist einfach unendlich groß und ist sehr, sehr, sehr schade, dass er nicht die Möglichkeit hatte, weiterzumachen.
Ich muss sagen, dass ich seine Konsequenz am meisten bewundert habe. Jemand, der ein Ziel hat und weiß, wohin er möchte. Ich glaube, niemand von uns kann behaupten, dass man so präzise und so konsequent an seinen eigenen Visionen arbeitet. Und diese Vision, die er hatte und diese Konsequenz hat dazu geführt, dass die Welt der Computerindustrie sich verändert hat. Ob man nun jetzt bei einem zustimmt oder nicht, wie in meinem Fall, ist erstmal egal. Ich finde, dass diese Konsequenz durchaus fehlen wird in einigen Stellen.
Ja, vielen Dank. Wir haben in dieser Stunde von unseren Gästen wirklich viel rund um das Thema Phänomen Steve Jobs erfahren. Vielen Dank an euch beide.
Von Danke. Timo Hetzel vom Bits und So Podcast haben wir erfahren, dass Steve Jobs es geschafft hat, die digitalen Grundbedürfnisse der Menschen irgendwie doch perfekt zu bedienen.
Von Igor Schwarzmann von Third Wave Berlin haben wir erfahren, dass es sich lohnt zu hinterfragen, warum Apple die inhaltliche Kontrolle über Apps und Co. denn so stark beibehält.
Vom Marketingbeobachter Dirk Barmscheid haben wir erfahren, dass der Schlüssel von Apples Erfolg wahrscheinlich war, dass er den Kunden in den Mittelpunkt gestellt hat und einen zentralen Marktplatz geschaffen hat.
Und vom Publizisten Hajo Schumacher haben wir erfahren, dass man als Apple-Kritiker auch durchaus viele kritische Kommentare sich einfangen kann.
Damit geht jetzt der heutige Online-Talk zu Ende und wie immer gibt es auch diese Ausgabe zum Nachhören auf wissen.deradio.de.
Und wir hören uns am vierten Samstag im kommenden Monat wieder. Das ist dann der 26. November 2011 zur gewohnten Zeit um 11 Uhr. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Samstag und eine digitale Zeit.